Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Gesundbrunn. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Alexander Bolzan, vielen wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Kurt Krümmer. Kurt Krümmer ist in Neukölln geboren, im Wedding aufgewachsen und zu Beginn seiner Karriere jahrelang relativ erfolglos vor 3 bis 5 ZuschauerInnen in der Schöneberger scheinbar aufgetreten. Heute ist er ja de facto sowas wie der Berliner Komiker schlechthin und von Deutschlands Bühnen und Bildschirmen nicht mehr wegzudenken. Allein seine RBB-Sendung Che Krümer, in die er wahlweise Leute einlädt, die er entweder sehr, sehr mag oder sehr, sehr hasst, ist ein wahnsinniger Erfolg. Sein Privatleben hat Kurt Krümer bislang aus der Öffentlichkeit eigentlich weitestgehend rausgehalten. Das ändert sich jetzt aber radikal. In seinem neuen Buch »Du sollst nicht alles glauben, was du denkst« lässt er jegliche Hosen runter und schreibt über alles, über was er irgendwie schreiben kann. Über seine Alkoholsucht, seine Impotenz, seinen Vater, der ein ziemlicher Schlägertyp war, seine Rolle als alleinerziehender Vater heute und vor allem über seine Depression und die, wie er sagt, nach Scheiße stinkende Hexe, die im depressiven Zustand auf seiner Brust saß. Warum er über all das schreibt, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Außer dem Thema Franziska Giffey, Baumärkte, Bayern, Rom, Instagram, Druck, was im Leben wichtig ist, der Tod und der Widerstand von Ex-Komiker und Ukraine-Präsident Wladimir Selenskyj. An dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung. Sollte es euch selbst nicht so gut gehen oder solltet ihr irgendwie negative Gedanken haben, ihr seid nicht allein. Es gibt Hilfe und wir haben euch direkte Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes verlinkt. Jetzt würde ich sagen, los geht's. Eine Runde Berlin mit Kurt Krümer.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. In unserer neuen Serie erfahren Sie, wer in der Berliner Kultur wirklich wichtig ist. Die Tagesspiegel-Redaktion hat dafür die 100 spannendsten und einflussreichsten Köpfe der Szene ausfindig gemacht. Bei uns lernen Sie sie alle kennen.
Der neue Tagesspiegel. 2 Zeitungen in einer. Aus der Welt und aus der Weltstadt. Jetzt am Kiosk oder testen auf tagesspiegel.de/jetzt.
Am besten ist immer 9 Uhr.
Was, 9 Uhr?
9 Uhr ist beste Zeit, dann ist leer. Aber jetzt ist voll. Aber das wird jetzt...
Das wird wieder leerer.
So, Beuselstraße hin, Lehrer.
So. Dann stellen wir uns erstmal hin, würde ich sagen, oder? 9 Uhr morgens, wo fährst du da normalerweise hin? Oder warum fährt man morgens um 9 Uhr Ringbahn? Schläft man da als Berliner nicht noch?
Nee, ich habe ja Kinder. Also ich stehe um 6 Uhr auf und 9 Uhr ist ja schon Mittag denn eigentlich.
Du bist ja jetzt gerade ganz viel unterwegs für Interviews. Als wer bist du denn da normalerweise dann? Als Kurt Krümer oder als Alexander Bolzan?
Nee, ich bin, siehst du, der Name falsch ausgesprochen.
Verdammt, ich habe extra geübt.
Also ich bin der Mann, der sich vor 25 Jahren den Künstlernamen Kurt Krümer gegeben hat, weil keiner den Nachnamen aussprechen kann.
Und ich dachte, dann sag's bitte einmal.
Bolzan.
Okay, es tut mir sehr leid.
Nee, ist so. Ist ja falsch geschrieben. Also hinter dem Namen gibt es eine Geschichte. Ich habe das jetzt 4 Jahre im Soloprogramm erzählt. Die ist 8 Minuten lang und sehr verkürzt. Und dann dachte ich, also bevor ich jetzt 25 Jahre lang immer die gleiche Scheiße erzähle, nehme ich mir halt einen Künstlernamen. Mein Opa ist damals aus Böhmen und Mähren geflüchtet nach Deutschland und war auf der Meldestelle und der Name wird Boizan geschrieben. Und die haben den Namen Bojzan geschrieben. Also
das war ein Namensfehler dann tatsächlich.
Genau. Und deswegen kann den Namen ja keiner richtig aussprechen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich heiße Müller, das wird mit CK geschrieben.
Hast du mit deinem Opa, hast du den kennengelernt?
Nee, der ist nach der Geburt geflüchtet. So.
Okay.
Also nicht nur aus Böhmen und Mähren, sondern auch aus der Verantwortung, seine Kinder großzuziehen.
Du hast dir die Station Gesundbrunnen ausgesucht für unseren Start. Warum Gesundbrunnen?
Weil ich hier die Hälfte meiner Jugend verbracht habe. Also so bis, ich glaube, bis 14. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und dann bis zu dem Zeitpunkt war ich hier. Also die Oberschule habe ich hier noch zu Ende gemacht, in der Ernst Reuter. Und ja, war eine prägende Zeit für mich hier.
Wenn du prägend sagst, was meinst du genau damit?
dass ich so ein richtig schönes Arbeiterkind bin. Also, dass ich gelernt habe, irgendwie nicht auf alle zu hören, was die Obrigkeit sagt. Also, dass man jetzt nicht immer auf Leute hört, die, wie ich, Arzt sind, studiert haben und Legitimation haben für alle, weil sie einen weißen Kittel anhaben oder so. Ne? Dass ich auch gelernt habe, dass, wenn man zutritt, immer nach oben tritt. Ne? Wenn ich jetzt jemanden verprügeln möchte, verbal, musst du dir immer jemanden raussuchen, der mal Kopf größer ist als du. Also ansonsten ist das alles feige.
Und das versteht man als Kind schon? Oder ist das
versteht
oder
man, man muss wie? Sich durchsetzen. Ja. Also im Wedding musste man sich durchsetzen, verbal oder nächste mit Fäusten halt. Ne?
Was warst denn du so für ein Kindtyp? Ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, ein Arschlochkind, aber das ist ja kein Charakterzug. Also warst du eher so ein stilles Kind, wenn du sagst, nach oben treten?
Ich war aufmüpfig. Also ich habe mich immer... Ich hatte mal meinen Klassenlehrer Herrn Krömer irgendwann getroffen, Jahre später. Und er sagte zu mir, ich musste mir im Lehrerkollegium immer anhören, wen du da fertig gemacht hast oder verarscht hast. Und jetzt kann ich dir sagen, du hast dich eigentlich immer mit den Richtigen angelegt. Bloß ich als dein Lehrer konnte das natürlich im Lehrerkollegium nicht sagen. Und von daher, ich habe mich immer angelegt mit den Lehrern, die zum Beispiel so eine Scheiße erzählt haben, wie aus mir ist ja was geworden oder ich muss ja nichts lernen, ich krieg ja mein Geld. So, das hat mich, also das macht mich heute noch wahnsinnig, weil die Lehrer gibt es ja heute noch.
Du hast in deinem Buch, über das wir später wahrscheinlich auch noch mal mehr sprechen werden, geschrieben, dass du manchmal melancholische Momente hast, die du liebst, in denen du zu alten Häusern fährst und dich da vorstellst und es mal anguckst. War jetzt Gesundbrunnen, war so eins dieser Häuser?
Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen treffe ich mich ja auch mit euch hier Gesundbrunnen, weil das, wie gesagt, so... Ich kann hier schön reflektieren, ich kann schön gucken, irgendwie hier ging es mir irgendwie scheiße und dann gucke ich mir mal die Spanne an zwischen damals und heute und dann denke ich immer, Mensch, heute ist ja richtig gut, hast ja richtig was geschafft irgendwie, weil ich manchmal noch das Gefühl habe, ich bin erst 12 oder so und dann denke ich, nee, ist gut und dann klicke ich jetzt, wo ich nicht mehr depressiv bin, wo ich das machen kann, klicke ich das dann um und sage so, jetzt war es das mit der Melancholie, war schön gewesen.
Gibt es noch andere Häuser, die sozusagen die Station und den Weg bis hierher so ein bisschen beschreiben? Ich weiß nicht, kann man da Berlin-Orte, Berlin-Stationen nennen?
Ja, ich bin 25 Mal umgezogen. So.
Also, du hast immer eine Wohnung gefunden.
WGs, Gott. Ja. Also ich bin ja damals untergetaucht, auch wegen Wehrdienst. So. Ich bin ja Wehrdienst komplett verweigert.
Zurück, bleiben wir da.
Und hatte halt 2 Jahre keinen Ausweis. Also musste dann war angewiesen auf WG-Zimmer, wo ich jetzt nicht der Hauptmieter bin.
Kommt man dann an oder ist man dann ein komplett Nö,
angekommen bin ich
irgendwie?
Vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, oder vor 8 Jahren, dass ich so sesshaft bin. Aber vorher war ich, also fast, weiß ich nicht, monatsweise irgendwie in WGs. Und dann bin ich wieder umgezogen. Das war ja früher auch dann gut möglich noch. Da ist ja echt, also konntest du ja damals sagen, Achtung, in Neukölln, die Wohnung gefällt mir nicht, ich nehme die gegenüber. Also du hast ja innerhalb von einer Woche hast du eine neue Wohnung gehabt. So, heute ist es natürlich... Heute wird eine scheiß Zeit für mich, glaube ich.
Fehlt dir das Berlin von damals so ein bisschen?
Nö. Ich bin überhaupt nicht so drauf, dass ich auf, in die Vergangenheit gucke und denke, ach Gott, das war so schön oder so. Oder diese Zeit kommt nie wieder. Früher war alles besser oder so. Ich finde, wenn, weiß ich nicht, jetzt ein 20-Jähriger, eine 20-Jährige, wenn du die jetzt in 20 Jahren nochmal triffst, dann wird die auch sagen, früher war das anders oder früher war es schwierig. So, ne? Die sagen ja immer, ja, früher war das viel schwieriger. Ich finde das heute auch extrem schwierig für einen jungen Menschen.
Mhm. Inwiefern?
Naja, so diese ganze Digitalisierung zum Beispiel. Ne? Also ich konnte damals noch als Prominenter besoffen aus einer Kneipe fallen, irgendwie morgens um 4 und mich dann auf den Bordstein legen und da schlafen. Da gab es noch kein Internet, da gab es keine Fotos, keine Videos. Heute sind die ja alle darauf bedacht, irgendwie gut auszusehen und werden halt gedisst, wenn irgendwie der falsche Filter über die Fresse gelegt wird. Oder die müssen halt gut aufpassen. So, ne? Es geht sehr viel um Optik.
Du versuchst dem ja auch auf Instagram so ein bisschen entgegenzuwirken, indem du, sag ich mal, nicht das lächelnde Hi-Tatei-Bildchen postest, sondern
ja,
eher
genau
so den...
Gegenteil immer, ne? Ich fotografiere halt nicht mein Essen so, ich ziehe nicht nach Dubai, weil das Licht da besser ist für die Storys, sondern ich bin halt unfrisiert, schminken tue ich mich eh nicht, aber bin halt so der Anti-Held und wundere mich. Ich habe jetzt 500.000 Follower, wo ich gehe jetzt auf die 50 zu, ich weiß nicht, was das soll.
Naja, aber es scheint ja wahrscheinlich irgendwie genau der Punkt zu sein, dass man vielleicht Sehnsucht klingt jetzt so riesig, ne? Aber dass man vielleicht auch irgendwie halt einfach Bock hat auf, ja, sag mal, ungefilterte halt Scheiße, die jetzt nicht irgendwie, ja, ja, sich verstellt.
Wenn ich jetzt einen dicken Bauch habe, habe ich einen dicken Bauch. Also dann, warum soll ich den jetzt einziehen? Ist ja trotzdem da. Weißt du? Wenn ich jetzt ein Toupet trage, habe ich trotzdem eine Glatze.
Trägst du ein Toupet? Nee.
Ich habe jetzt hinten, kriege jetzt da, leert sich das jetzt langsam, dann werde ich jetzt eine Glatze kriegen. Und dann denke ich halt, ich sehe das ja nicht von vorne. Wenn ich ins Spiel gucke, sehe ich ja nicht, ob da hinten was wegfällt.
Ich sehe es auch nicht, weil ich bin zu klein. Also ja, von mir muss ich es auch nicht verbergen. Ja.
Aber ich habe auch kein Problem. Toupet will ich nicht tragen. Vielleicht lasse ich mir dann Haare transplantieren, wenn ich damit ein Problem kriegen sollte. So.
Muss man, glaube ich, habe ich mal gehört, die in die Haare, Türkei fliegen, um das da zu machen, ja, weil es da sehr günstig ist.
Ja,
das
Beste. Ja, ja. Damals, als ich noch oft in der Türkei war, habe ich die immer im Flieger gesehen mit den roten Punkten auf dem Kopf.
Warst du früher so ein Türkei-Urlauber? Oder?
Absolut. Ich war, weiß ich nicht, bestimmt schon 20, 25 Mal in der Türkei. Also ich war vor Erdogan, also fast, ja, mindestens einmal im Jahr irgendwie in Istanbul oder so.
Wo kam das her? Einfach, weil du das Land geil fandest oder hat das irgendwelche...
Die Prägung, glaube ich, dass ich halt hier viel mit Türken abgehangen habe und viele türkische Freunde hatte und auch im Urlaub da war, natürlich vor 30 Jahren oder war das erste Mal.
Ja.
Und das halt vor Erdogan, fand ich, war das ein schönes Land. Sehr gastfreundschaftlich, sehr locker und schön warm.
Ja, im Gegenteil zu Berlin. Wir sind jetzt gerade, ich glaube, hier steigen auf jeden Fall viele Leute aus.
Jungfernheide. Waren wir schon Beuselstraße?
Wir waren schon Beuselstraße. Wolltest du dazu noch was,
ja,
sagen?
Ja, ich wollte sagen, dass ich da mal einen Holzmarkt gehe. Ich werde jetzt keine Werbung machen, aber Berliner Beuselstraße, wissen wir das, also ist der beste Baumarkt Berlins.
Was macht einen guten Baumarkt aus?
Qualitätsware. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt Obi
schon
halt.
Dabei.
Komm, wir sagen
dabei.
Jetzt, nee, wir machen Negativwerbung. Obi hat zum Beispiel, die machen Produkte selbst, also die haben so eigene Linien. Und die sind scheiße, weil die nicht so wertig sind irgendwie. Und wenn du jetzt hier diesen besagten Holzmarkt gehst, ist das gute Qualität. Wer billig kauft, kauft doppelt. So, das ist immer die Ansage.
Jetzt werden hier die Sprüche
rausgehauen.
Wenn
du jetzt eine Maurerkelle kaufst, irgendwie, dann sollte die ruhig 20 Euro kosten, weil du hast die dann auch 30 Jahre. Weißt du, kaufst du eine für 5 irgendwie, hast du die halt eine Woche.
Was war denn dein letztes Baumarktprojekt?
Boah, es... länger her, weil ich ja depressiv war und andere Sorgen hatte. Aber ich habe eine voll ausgestattete Holzwerkstatt bei mir im Keller. Die wollte ich eigentlich jetzt aufräumen, weil jetzt ja Frühling kommt.
Und dann kann man in den Keller gehen.
Dann gehe ich immer in den Keller und räume alles auf, weil ich das ja dann brauche, so für einen Garten oder so. Und dann muss da schon alles an seinem Platz sein. Sonst ein guter Handwerker ist gut sortiert. Kannst du nicht, also so wie das jetzt bei mir aussieht, würde ich jede Schlacht verlieren. So geht es nicht.
Du hast ja jetzt schon ein, zwei Mal über das Depressivsein gesprochen. Ja. Es ist jetzt dein neues Buch, was, wenn dieser Podcast erscheint, auch erschienen sein wird.
Ja, wann erscheint denn das? Weil ich habe immer das Gefühl, das ist schon erschienen, das Buch.
Weil du so viel drüber redest.
Ja, weil ich so viel drüber rede und ich habe das noch nicht realisiert, dass das ja wirklich jetzt den Leute auch kaufen und lesen werden.
Kannst du denn noch drüber reden oder ist es schon so ein bisschen, irgendwie hat man die Geschichte dann auch schon 50 Mal erzählt,
ja,
und dann fällt es umso schwerer.
Ja, das nervt wie Scheiße, also das 50 Mal zu erzählen, aber ich werde es halt auch noch 100 Mal erzählen, weil das geht jetzt nicht darum, dass ich einen schönen Tag habe oder dass ich schöne Geschichten erzähle, sondern dass ich dieses Thema publik mache und so funktioniert das denn halt. Also der alte Spruch ist immer, wenn du das schon nicht mehr hören kannst, dann haben das die Leute draußen erst gerafft. Das ist ein alter Radiospruch. Also immer wieder wiederholen, wiederholen, wiederholen.
Sollen wir uns einmal da hinsetzen und dann weiter wiederholen? Jetzt wird es langsam leer. In Westen fährt immer nie jemand, das ist Wahnsinn. Osten ist die Ringbahn immer voll.
Sagst du noch Westen? Ja.
Naja, Westrichtung zumindest.
Das ist meine Aufgabe als 47-Jährige, so, dass ich sage, ich fahre doch nie in den Osten.
So, wir sitzen. Ja, für alle, die das Buch nicht gelesen haben, wenn wir jetzt so bis zur nächsten Station einmal so zusammenfassen müsstest, was ist der Kern? Der Kern bist du und wie es dir geht und der ganze Scheiß. Ich meine, du hast ja die letzten Jahre eigentlich super wenig über Privates, Persönliches gesprochen,
ja,
und das Buch
nie,
ist eigentlich genau das, nämlich dein, also so wie ich es gelesen habe, Privatestes und Persönlichstes, was du irgendwie hättest aufschreiben können.
Ja, das wollte ich schon immer mal sagen. Das persönlichste Album, was ich rausbringe, ist dieses jetzt. Das sagen doch Schlagersänger denn immer. Das ist mein persönlichstes Album. Naja, ich war sehr erstaunt darüber, dass das so eine Wellen geschlagen hat, dass sich einer hinstellt und sagt, ich bin psychisch sehr krank gewesen, ich habe eine Depression gehabt. Und dass viele Leute dann gesagt haben, das ist ein Tabuthema, darüber darf man nicht sprechen. Und auf sowas springe ich immer ganz gut an. So, ne? Ich höre mein ganzes Leben immer, das darfst du nicht machen. So. Du darfst deine Lehre nicht abbrechen, weil dann hast du keine Zukunft. Du darfst kein Künstler werden, sonst endest du in einer Gosse. Du darfst kein Komiker werden, weil die Zukunft sieht nicht rosig aus. Du darfst kein Soloprogramm machen, weil du hast ja nur zwei Nummern. Du darfst nicht ins Fernsehen gehen, weil du bist ja ein Bühnenkomiker. Ne? Also ich höre das mein ganzes Leben lang immer, das darfst du nicht machen. Und das triggert mich so. So ein positiver Effekt daraus ist, dass ich dann sage, jetzt erst recht. Und deswegen habe ich gedacht, versuch doch mal so ehrlich wie möglich diese Geschichte aufzuschreiben. Und es ist wirklich sehr erstaunlich und auch erschreckend, also wie wenig Leute davon Ahnung haben, inklusive mir noch vor 2 Jahren. Also ich hatte selbst Depressionen, wusste das nicht, aber dachte immer, es ist ja eine ganz schlimme Krankheit und so und habe mir dann da weiter keinen Kopf drüber gemacht. Ne? Und da habe ich versucht halt in diesem Buch komplett die Hose mal runterzulassen und das bedeutet halt auch, dass du so ein bisschen ins Private gucken musstest. Hat lange gedauert, weil ich wollte nicht über meine Kinder schreiben, so, ne? Das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich auch Geschlecht, Alter, Name und so komplett rausgelassen. Aber für die Geschichte ist es, glaube ich, schon wichtig, auch bei diesem Ehrlichkeitsaspekt irgendwie, dass man das mal benennt, kurz.
Hast du mit deinen Kindern darüber gesprochen gehabt? Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie sind, aber also hast du mit denen das geklärt und abgesprochen? Papa schreibt das Buch, du hast ja auch die Widmung ganz am Anfang,
steht
ja nur die 3 Worte für meine Kinder.
Ja, ja, ich habe das denen ganz genau erklärt, also davor schon, weil es hat, glaube ich, also die Überlegung darüber, ob ich das Buch überhaupt schreibe und meine Kinder so, also dass ich die Anzahl meiner Kinder benenne, hat länger gedauert als das eigentliche Buchschreiben. Das Buchschreiben war in 3-4 Monaten fertig, weil es ja ein Bericht ist, also es war ja nur so ein gucken, dass es chronologisch stimmt und so. Ne? Das ist jetzt wie so eine öffentliche Gruppentherapie. Ja, und dann habe ich denen das schon erklärt und habe auch gesagt, also ich werde nicht eure Geschichten verkaufen und ich werde euch auch nicht verkaufen, ich werde euch auch nicht nutzen dafür, dass Papa jetzt auf der Straße gelobt wird als, oh Gott, sie sind ja alleinerziehender Vater oder so. Das habe ich relativ klein gemacht.
Gab es denn, du hast es jetzt gerade gesagt, du hast es in 3 bis 4 Monaten relativ einfach, relativ schnell runtergeschrieben.
Ja.
Wo fängt man, also wenn ich mir jetzt schon vorstellen müsste, ich müsste mein Leben runterschreiben, müsste ich überhaupt gar nicht, wo ich genau anfange, wo hast du angefangen?
Also am Anfang, als ich mit Thorsten Sträter in meiner Sendung Schick Römer drüber gesprochen habe, da ging es ja los. Also das war ja der Anfang auch, dass ich gesagt habe, 5 Monate nach der Klinik, ich will das öffentlich machen. Also ich habe keinen Bock, dass ich jetzt mein ganzes Leben irgendwie aufgearbeitet habe, dass ich jetzt austherapiert bin und dass ich das jetzt verschweige, dass ich dir jetzt sage, ich spreche mit dir öffentlich da nicht drüber. Ich möchte das nicht. Also warum auch, weißt du? Ich bin, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben kann ich mit meiner popligen Prominenz irgendwie helfen. So, ich mach nichts eigentlich. Ne? Ich bin jetzt kein Arzt, ich habe das nicht studiert, ich bin kein Therapeut. Aber ich kann meinen Erfahrungsbericht aufschreiben und Leute können sich darin vielleicht wiedererkennen. Also ich habe das ja schon durch die Sendung mit Sträter gemerkt, dass mich viele Leute angeschrieben haben und gesagt habe, ich habe auch Depressionen gehabt oder ich habe Depressionen oder noch einen Monat, dann gehe ich in die Klinik oder ich gehe morgen zum Hausarzt oder so. Ne? Also ich habe da schon ein bisschen was angeschoben und das ist gut. So. Deswegen rede ich auch meinetwegen noch in 1000 Interviews darüber, weißt du?
Ja.
Weil der Effekt so geil ist. Also ich mache nichts anderes, als zu sagen, ich bin ehrlich, ratter das mal runter und vielleicht seht ihr euch da drin. Oder eine Partnerin sieht ihren Freund, ihre Freundin da drin und sagt, guck mal, nimm dir mal das Buch von Krömer, liest dir das durch, vielleicht erkennst du dich wieder. Geh doch mal zum Hausarzt.
2020 war ja der Sommer, wo du sozusagen die Diagnose Depression bekommen hast. Und was ich wirklich Wahnsinn fand, als ich es gelesen habe, war, dass du dann eben noch diese 4 Waldbühnen Auftritte hattest vor 5000.
Wohlheide. Keine Wohlheide. Fehler jetzt, um Gottes Willen.
Wohlheide, wir sind im Osten gewesen.
Mein Veranstalter hackt mir die Hände ab.
Wohl, es war die, liebe Zuhörerinnen und Hörer, es war die Wohlheide. Ja. In der Wohlheide hast du auf jeden Fall dann irgendwie noch 4-mal vor 5000 Leuten gespielt und bist montags dann in die Klinik und hast es irgendwie so in einem Satz in dem Buch geschrieben und ich dachte so, hui, wie? War, glaube ich, so die Frage, die ich mir gestellt habe.
Also der Schritt in die Klinik, also die Fahrt in die Klinik morgens oder dieses wochenlange Wissen darüber, du gehst in diese Klinik, war viel schwieriger, als dass ich jetzt das mache, was ich seit 20 Jahren mache. Ich trete auf und das ist ja ein positiver Effekt. Also ich trete auf, da kommen 5000 Leute extra wegen mir, die schnullern sich auf, die bereiten das vor. Die zahlen viel Geld dafür und streicheln mir verbal quasi über den Kopf und finden das geil, was ich da mache. Also ich kriege Applaus. Das ist, da war ich sehr glücklich, dass ich depressiv war und diesen Beruf ausüben kann. Weil das was anderes ist, als wenn ich jetzt morgens ins Büro gehe und von meinem Chef zusammengeschissen werde und der mir dann immer sagt, das ist jetzt alles Blödsinn, was du hier machst oder du arbeitest nicht effektiv genug. Weißt du, wenn du diesen Druck von oben noch hast, dann ist das was anderes. Aber da war ich sehr froh, dass ich den Beruf habe, den ich habe.
Aber ist da nicht auch Druck immer mit dabei? Also sozusagen auf die Bühne zu gehen und performen zu müssen, sage ich mal?
Nee, überhaupt nicht. Also der Druck war davor da, dass ich teilweise mich nur noch auf diesen Auftritt vorbereitet habe. Im Sinne von, ich habe die Kraft zusammengehalten. Also ich hatte, wenn ich einen Auftritt hatte, nicht die Kraft für irgendwas anderes. Also wenn ich jetzt nicht, sagen wir mal, ich wäre jetzt in Leipzig gewesen oder so, hätte ich den ganzen Tag im Bett gelegen. So, und ich hätte den ganzen Tag nichts gesprochen, ich wäre nicht gelaufen, ich hätte keine Aktivität gestartet, sondern hätte die Kraft zusammengehalten, um abends dann um 8 Uhr zu explodieren bis 22 Uhr, 22.30
Uhr. Und danach bist du wieder ins Bett gegangen?
Danach bin ich wieder ins Bett gegangen und war wieder depressiv. Und diese 2 Stunden auf der Bühne, deswegen, das war so geil, was Streter in der Sendung sagte, dass der auf der Bühne so gemerkt hat, scheiße, ich habe jetzt nur noch 5 Minuten. Und der hat dann einfach noch 1 Stunde länger gemacht, weil er wusste, ich fall.
Ich war es, eine königliche Comedy, eine Krone.
Oh, danke. Was ist das?
Eine klinische Krone.
Oh, geil. Wow. Danke dir.
Hey, was hast du jetzt bekommen?
Eine dänische Krone. Ach so, eine Krone. Ich dachte schon, die kann ich mir nicht aufsetzen. Ach so, das ist eine Münze, die ich geschenkt bekommen habe. Eine silberne Wahnsinn. Mit einem Band drum. Geil.
Passiert dir das häufiger, dass du einfach random Geschenke in der S-Bahn bekommst?
Münzen kriege? Nee. Ich wurde gestern, hat mich einer umarmt. Denn
echt?
Also das, ich habe irgendwann in einer internationalen Show einfach mal angefangen, Prominente einfach so zu fragen, darf ich sie umarmen? Da habe ich gemerkt, das hat auch viel mit den Leuten gemacht. Also das kennt man halt nicht, dass ich jetzt sage, darf ich dich mal umarmen? So. Und das machen sehr viele Leute mit mir auf der Straße, dass die mich jetzt fragen, darf ich sie mal umarmen?
War ja die Pandemie besonders scheiße.
Ja, wenn du eine Maske aufhast, wenn du auch eine Maske aufhast, dann können wir uns umarmen. So blöd, weil wenn mich auch Leute ansprechen, ich mach das, wenn die ein Foto haben wollen, mach ich ein Foto. Wenn die mich umarmen wollen, dann umarme ich die, weil das ist dann so blöd zu sagen, nee, ich umarme dich jetzt nicht, weil Pandemie ist. Das hat dann so was von, er mag seine Fans nicht oder so. Ich mache immer Fotos. Quatschen mich auch an viele Leute und so.
Bist du in Berlin, kannst du eigentlich anonym wahrscheinlich kaum mehr rumlaufen, oder?
Doch schon, ne? Siehst du hier, also ich habe jetzt eine Münze geschenkt bekommen. Selbst wenn ich erkannt werde, ist das ja nicht schlimm. So, ist immer verbunden mit Geschenken.
Aber ja, dann Berlin, ist okay, oder?
Berlin ist halt auch geil, weil das interessiert hier kein Schwein. So, das ist jetzt ein Prominenter. Ich werde auf der Straße manchmal angesprochen von wildfremden Leuten, die sagen zu mir Tachchen und gehen dann weiter. Weißt du, also das ist jetzt hier, entstehen jetzt keine Trauben, weil jetzt da der Kurt Krömer
noch
ist.
Noch kein Justin Bieber-Vibe
genau,
quasi.
Genau.
Okay. Du hast in deinem Buch im Zusammenhang mit der Depression von dem Katastrophisieren gesprochen und in dem Zusammenhang auch von den Berliner Ämtern. Das war so ein Beispiel, was sich bei mir sehr eingeprägt hat, nämlich dass man sozusagen schon vorhinein eigentlich denkt, oh Gott, es wird alles komplett schlimm und sich Sachen zurechtlegt. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben?
Ja, katastrophisieren ist zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe eine Freundin und ich sage zu ihr, am Tag davor verständigen wir uns darauf, dass wir am nächsten Tag um 15 Uhr telefonieren. So, und jetzt ist es 15 Uhr oder es ist schon 15.10 Uhr und ich fange dann an zu katastrophisieren, dass ich sage, die hat keinen Bock mit mir zu sprechen, sonst hätte sie angerufen, oder die mag mich nicht mehr, ah, die sitzt hier zu Hause, die will eigentlich Schluss machen, deswegen macht sie das nicht und so, und warum eigentlich nicht, und dann wird man selber wütend und denkt, das hätte sie ja vorher sagen können und so, warum macht sie am Telefon Schluss, also weißt du, alles so Sachen, von denen man nicht weiß, ob das jetzt überhaupt auch eintritt, also es kann ja sein, Handy verloren, weißt du, auf Flugmodus gestellt, hat eine Besprechung, ist vielleicht im Krankenhaus oder so, weißt du. Und das ist katastrophisieren, dass man in eine Situation Sachen reindenkt, die negativ passieren könnten. Ich gehe zum Amt und da ist es ja in Berlin jetzt wirklich so, also du musst ja Glück haben, ne? Das ist ein 50-50-Ding. Gehst du zum Amt und lässt deinen Personalausweis verlängern,
musst ja erstmal hinkommen.
Dass du erstmal zurechtgewiesen wirst. Also ich war vor 8 Jahren das letzte Mal auf der Meldestelle oder Ordnungsamt und dann habe ich gesagt, ich würde gerne irgendwie mich ummelden. Und dann sagte sie, so heißt es nicht. Und dann war große Hofpause und dann stehst du da, ich stehe auch da, ich weiß, ich bin prominenter, ich werde mich jetzt hier auch benehmen, so. Ich bin nicht einer von denen, der sagt, lassen Sie mich durch, ich bin prominent, ich muss besser behandelt werden. Dann steht man da, ist total demütig und so und sagt dann, wie heißt es denn? Also was muss ich denn jetzt sagen, damit es weitergeht? Na, das auf keinen Fall, so, weißt du? Und dann war ich da, dann geht mir langsam die Hutschnur hoch, dass ich so denke, ey, okay, pass auf, ich brauche von dir einfach diesen verfickten scheiß Stempel und dann ist gut, mehr ist nicht, ne? Und diese Machtausspielung, dass da eine Frau ist oder ein Mann, der 5 Minuten seine Macht ausspielen kann, dann muss er halt durch.
Und seitdem bist du dann einfach nicht mehr zum Amt gegangen?
Nö, ich habe jetzt einen festen Wohnsitz. Ist ja nicht mehr wie früher. Also ich melde mich jetzt nie wieder um.
Vielleicht hast du Glück und bis der nächste Perso beantragt werden muss, geht alles digital. Toi, toi, toi.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu-Chaka und 3 seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
Dieses Katastrophisieren, also du sagst ja selbst, du bist von der Depression sozusagen gerade runter. Ich weiß gar nicht, sag mir das mal, wie man das richtig sozusagen beschreibt. Du bist gerade nicht mehr...
Ich habe gut aus der Depression herausgefunden und habe keine Depression mehr.
Hat man Angst, dass die wieder um die Ecke kommt? Oder
das
ist das
hätte erst jetzt ein Depressiver, der würde so denken. Ne? Das ist wieder katastrophisieren. Also ein Depressiver würde im gesunden Zustand denken, naja, klar, kommt die wieder. Die wird dann wiederkommen und dann trifft die dich noch schwerer als vorher und so. Und ich habe halt gelernt... Warum soll ich mir darüber einen Kopf machen? Ich werde mich dann auseinandersetzen damit, wenn die wiederkommt. Und bis jetzt ist sie nicht da, also lebe ich mein Leben.
Ja, wenn man dich jetzt fragt, wie geht's dir? Und die ehrliche Antwort kommt?
Ja, gut, würde ich sagen. Gut geht's mir. Also ich würde auch, wenn ich, kann auch sein, dass ich lügen würde. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt keine Depression mehr habe, dass ich jetzt immer die Wahrheit sagen muss. Also Ich würde in Situationen, jetzt bei dir zum Beispiel, wenn es mir nicht gut gehen würde, auch sagen, mir geht's gut, weil ich keinen Bock hätte, dass du nachfragst und fragst, warum geht's denn nicht gut, weißt du?
Aber kann
also
man
es geht ja immer
sagen,
darum, möchte ich einer fremden Person jetzt sagen, was ich jetzt habe?
Ja.
Weißt du?
Wobei ja die Erwartungshaltung, vielleicht ist sie ja schon falsch, dass dann der andere, dass es den anderen eigentlich angeht, warum es einem gerade nicht gut geht. Verstehst du? Also es könnte ja auch normal sein, dass man sagt, wie geht's dir? Ah, hört nicht so gut. Okay, alles klar.
Genau.
Soll ich dich in Ruhe lassen oder willst du drüber reden? Ende Gelände.
Wenn, also jetzt mit Freunden und so, mit Bekannten mache ich das so. Da sage ich dann, du, mir geht's halt scheiße. Ich habe heute viel vor oder so. Ich muss jetzt Fenster putzen oder Steuervorauszahlung bezahlen oder so. Dann sage ich, ja, mir geht's halt scheiße heute. Ne?
Und ich meine, das ist ja das, was ich so im Alltag einfach so ein bisschen, ne, dieses, wie geht's gut, dass man das halt einfach unüberlegt sagt, ob man es, ob es einem jetzt gut geht oder nicht, so
ja, ein bisschen, um es abzutun. Also man sagt halt dann, ja, mir geht's gut, weil man eben, ja, kommt drauf an, auf das Gegenüber, ne? Ich bin ja jetzt nicht verpflichtet, allen Menschen immer zu sagen, wie es mir gerade geht.
Ja.
So, ich war halt depressiv, mir ging es richtig scheiße so. Und das Gegenteil von depressiv ist ja nicht ehrlich oder immer gut gelaunt oder so, weißt du? Also da ist so, dass ich dann denke, das bleibt dir ja selber überlassen.
Ich weiß gar nicht, ob du über das Thema groß sprechen willst, aber ich habe gedacht, es ist irgendwie komisch, auch wenn der Podcast ein bisschen später erscheint, es gar nicht mit drin zu haben, aber die aktuelle Situation in der Ukraine, ohne dass wir da jetzt irgendwie tief politische Analysen leisten, die wir natürlich überhaupt gar nicht leisten können.
Nee, weil ich auch, ich habe keine Ahnung, woher das jetzt rührt. Das ist ja immer die Frage, dass man sich immer fragt, wo ist denn die Ursache? Und das geht ja bei Herrn Putin, glaube ich, ein bisschen zurück noch in die Zeiten, wo das noch Sowjetunion war und so. Und also für mich ist, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben mal irgendwie so einen Krieg mitkriege, der dicht an uns dran ist. So Kriege haben wir ja seit Jahrzehnten, ne? Afghanistan oder so, also wir haben das schon, aber dass man jetzt so denkt, ey, was ist denn, wenn der da zittrige Finger kriegt und auf den Knopf drückt, wo die Atombombe nach Deutschland fliegt oder so, ne? Das hätte ich nicht gedacht, dass wir uns über sowas mal einen Kopf machen müssen. So, ich dachte immer naiv, alle Länder, so Amerika, China, Russland haben diese Atombomben und das heißt dann, greif mich nicht an, sonst greife ich dich an. Und dann ist ja klar, dann ist vorbei. Also Dritter Weltkrieg, glaube ich, ist innerhalb von 5 Minuten die Erde zerstört. Dass man das weiß und weiß. Deswegen habe ich nur die Atombombe, dass du weißt.
Ich habe sie auch.
Du haust mir eine rein, dann hau ich dir auch eine rein. Also lass es gleich, weil tut vielleicht doller weh, wenn ich jetzt zuschlage oder andersrum. Ne?
Hast du oder machst du dir aktuell gerade schon Gedanken darüber, wie du damit oder ob du damit sozusagen auch künstlerisch umgehst? Also ich glaube, du hast gesagt auch, dass die, wenn die Depression was geholfen hat oder dass sie zu einem Teil auch geholfen hat, dir zu zeigen, dass man eben auch mit Scheiße und schlechten Sachen und negativen Sachen umgehen kann und die künstlerisch verwerten kann. Ist da, also Krieg, kann man da witzig sein? Soll man da lustig sein?
Ich habe jetzt meine Depression, ich habe da gut rausgefunden. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt Putin deswegen sagt, ach, der Krömer ist jetzt geheilt. Werden wir mal auf heile, heile Gänschen machen und ich greife dann die Ukraine nicht an. Also das Außen bleibt immer, wie es ist. So. Wenn da Arschlöcher draußen sind, dann bleibt es unverändert. So, ne? Und künstlerisch sich damit auseinanderzusetzen, dafür brauche ich, glaube ich, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich mache jetzt eine Geschichte über Putin, über den Krieg, den er angezettelt hat, brauche ich 3-4 Monate für. So. Ansonsten könnte ich mich nur auf eine Bühne stellen und sagen, der ist ein bisschen doof und es ist Unrecht, was er da tut. Und dann erhebe ich halt den Zeigefinger, die Leute klatschen mir zu und sagen, ja, so ist es. Aber das ist ja dann nicht pointiert. Ne? Deswegen, wenn ich jetzt eingeladen würde in eine Talkshow, um meinen Beitrag zu leisten, was denke ich jetzt darüber, würde ich absagen, weil ich denke, ich habe da keine Ahnung. Also ich kann mir nur vorstellen, das merke ich auch, was gut ist, ist, dass man merkt, nicht die Russen haben die Ukraine angegriffen, sondern Putin hat befohlen, wir greifen die an. So, ne? Und dass ich mal hoffe, dass die jüngeren Leute in Russland und auch in der Ukraine sind fassungslos, weil die nicht verstehen, was soll das. Die älteren Russen, die noch vom Staatsfunk irgendwie in den Dörfern außerhalb Russlands irgendwie oder an der Peripherie Russlands auf den Dörfern befunkt werden, die glauben vielleicht jetzt noch daran, was die in Anführungszeichen die bösen Ukrainer da tun und hoffe, dass die Russen in so starker Zahl auf die Straße gehen, dass Putin einknickt und sagt, ey, die rebellieren jetzt alle. Ne?
Selenskyj ist ja oder war ja mal quasi mehr oder minder ein Kollege
von dir. Ja, wusste ich gar nicht. Habe ich dann irgendwie, habe ich dann gelesen. Der war Kabarettist und war Comedian in einer Sendung, wo er über Nacht einfach Präsident wurde. So, ich dachte, okay, gut. Komiker, sehr gut.
Sind Komik und Politik so nah aneinander oder ist das...
Nö.
Ich meine, wir haben ja auch in Deutschland so ein bisschen die Fälle... Nico Semsrott zum Beispiel, der auch irgendwie Comedy oder Komik ja, macht.
Der war ja bei der Partei, ne? Aber ist ja, ja ausgetreten dann wegen Sonneborn. Ja, hat mit Sympathie zu tun. Also ich glaube, guck mal, da gibt es jetzt vielleicht ein paar Leute da draußen, die mich sympathisch finden. Und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt Bundeskanzler werden, das vielleicht, weiß ich nicht, ob ich das denn werde. Aber die Chancen wären insofern gut, weil es bei mir nur um Sympathie geht, weißt du? Also, aber ein Politiker zu sein, der auch entscheiden muss, jetzt zum Beispiel, wir bauen jetzt 20.000 Wohnungen pro Jahr in Berlin. Also dann irgendwann in der Position zu sein und sich zu kümmern, das möchte ich nicht, weißt du?
Also du hast ein politische tolles Karriere Bild, für so. Dich.
Ja, Kurt Krömer wird jetzt Bundespräsident und dann sitze ich im Schloss Bellevue hinten im Zimmer, spiele immer Playstation und komme einmal am Tag nach vorne, lese vom Teleprompter ab und sage dann Sachen wie, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen und dann spiele ich wieder Playstation. Also ich glaube, Sympathie wäre da, aber irgendwann wäre ich natürlich gefragt, was hast du denn jetzt erreicht? Und ich würde gar nichts erreichen, weil ich halt kein Politiker bin. Hier ist jetzt hier, da bin ich zum Beispiel jetzt gerne. Lass uns doch mal sprechen.
Ja.
Die Leute hören ja nur die Geräusche. Tempelhofer Feld, ja, Wohnungsbau, was würdest du sagen? Bauen wir die Peripherie des Tempelhofer Felds voll mit Wohnung, gut durchmischt, sozialer Wohnungsbau und halt auch, wenn einer Bock hat, 5.000 Euro den Quadratmeter?
Ja, ich bin da ein totaler Gegner, mich kannst du da schlecht...
Aber also ist ja nicht, dass wir alles vollknallen am Rand.
Aber die Frage ist ja, wenn man anfängt, ist dann nicht schon sozusagen das erste Stückchen irgendwie, was den
Naja, ich würde natürlich jetzt nicht sagen, wir bauen da jetzt Luxuswohnungen hin, aber für die Leute, die dringend eine Wohnung brauchen, weil du hast ja am Feld sowieso eine Peripherie. Irgendwo fangen ja die Häuser an. Wenn du auf die Neuköllner Seite guckst, da sind ja denn Häuser. Und wenn man da noch eine Reihe davor setzt, weil
also
ich bin
du
auch
bist
da,
dafür.
Ich bin dagegen, das ganze Feld voll zu knallen und zu sagen, das Feld existiert jetzt nicht mehr, scheiß drauf, gibt genug andere Grünflächen. Aber ich würde gerne in eine Diskussion einsteigen wollen, ob man nicht so ein paar Häuser am Rand macht.
Kannst du ja mal Franziska Giffey zu dir einladen und mit ihr drüber sprechen, die ist ja auch dafür.
Die kommt nicht, Frau Giffey hasst mich, seitdem ich gerade Salé da hatte und diese scheiß Merchandise-Produkte vom Tisch gehauen habe. Weht mir aus dem Rathaus in Berlin ein ganz eisiger Wind entgegen.
Ist dem so? Hast du sie schon angefragt?
Ja.
Und da
das war so eine Absage so nach dem Motto, ich komme jetzt nicht, ich werde niemals kommen. Aber dann kann ich jetzt auch öffentlich sagen, dass ich die sehr trutschig finde. Ich finde das sehr trutschig. Bei der habe ich immer so
das
Gefühl,
Wort trutschig.
Ja, so altbacken, so, wo ich so denke, okay... Hast du eigentlich ganz Berlin im Überblick so oder hast du da nur deinen Bezirk im Überblick? Ne? Also Berlin heißt ja Neukölln, Marzahn, Charlottenburg, Hönow, weißt du? Habe ich das alles im Überblick?
Fandest du Michael Müller besser?
Ja, der war so Strickjacken-Müller, habe ich den immer genannt. Das war so das fleißige Bienchen. Der musste natürlich auch den Gegenpart zu Wovereit setzen, indem er sagt, ich bin nicht auf Partys, sondern ich bin immer im Büro. Und er war ja der unbeliebteste Bürgermeister Deutschlands, also von allen. So. Und ich glaube halt, Berlin reagiert sich von alleine. Das ist, also ich glaube, dass ein Bürgermeister nicht viel ausrichten, eine Bürgermeisterin, da nicht so viel mitmischen kann. Was mir aufgefallen ist, dass jeder Bürgermeister zum Schluss verbrannt war. Also in Wovereit wird nicht mehr großartig gefragt. Müller ist auch weg. Also die kommen alle, reißen sich sicherlich den Hintern auf. Also ich glaube, dass Wovereit auch nach all seinen Saufeskapaden und Partys auch fleißig war. Ne? Und es ist dann so einfach von außen zu sagen, irgendwie das schaffst du nicht. Aber wie gesagt, Frau Giffey ist ein bisschen trutschig.
Woran glaubst du, liegt das, dass Berliner so einen hohen Verschleiß hat und seine Politiker, Politikerinnen danach dann irgendwie so ja, zurücklässt?
Ich kann mich nicht um alles kümmern. Also poste mal jetzt bei Insta und sage, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich bin jetzt Vegetarier. Kriegst du einen ganz großen Shitstorm von den Veganern, die sagen, ja, aber Eier essen. Weißt du? So, jetzt esse ich dann auch keine Eier mehr. Ich werde vom Vegetarier zum Veganer. Dann heißt es, ja, aber die Umwelt nicht schützen. Weißt du? setze ich mich ein für Flüchtlinge, sagen die Leute, ja, und was ist mit den Deutschen so, weißt du? Also du kannst es ja nicht allen recht machen. Das ist die Schwierigkeit. Wie viele Einwohner haben wir? 3,5 Millionen. Dass jetzt alle sagen, hurra, unsere Bürgermeisterin ist die Beste, da kannst du machen, was du willst, das schaffst du nicht. Da wird immer einer sagen, der sagt, nee, willst du jetzt Tempelhof weghaben? Nein. Willst du die Peripherie bebauen? Nein. Willst du mehr Wohnungen bauen? Dann sagen die Leute, naja, jetzt haut ihr uns die ganzen Bäume weg. So, ihr haut jetzt Bäume weg und baut da Häuser hin. Wir wollen aber die Bäume behalten. Weißt du, also, schwierig. Da habe ich das einfach.
Also ist Berlin zu vielfältig?
Ja, glaube ich schon. Es ist halt so, du kannst das nicht, glaube ich, allen Leuten recht machen. Da habe ich das einfacher. Ich gehe auf die Bühne, mache das, was ich will. Weißt du, das ist da so eine Art künstlerische Diktatur. Ich frage ja nicht vorher, darf ich das machen? Was wünscht ihr euch? Ich mache das, was ich möchte. Und bis jetzt, toi, 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 kommt das an. So. Ich habe keine Verpflichtung. Ich muss nicht Arbeitslosenzahlen halbieren. Ich muss mich nicht um Wohnung kümmern und so. Also alle Sachen, wo das richtig um was geht. Bei mir geht es ja um nichts. Also lachst du oder lachst du nicht? Das ist mein Ding. Lachen die Leute abends nicht, habe ich Pech gehabt. Trete ich am nächsten Tag auf und muss es besser machen. Das ist meine Verpflichtung.
Hast du mit den Leuten, die zu dir kommen, manchmal Mitleid? Also du hast ja eben jetzt schon Rahat Saleh angesprochen. Ja. Das war natürlich, also die Folge war schon, da wusste man gar nicht so genau.
Das war Comedy Goldstaub.
Habt ihr euch danach nochmal drüber unterhalten?
Nee. Also erst dann, Rahat Saleh ist aus der Sendung gegangen und hat zu meinem Redakteur gesagt, na, den habe ich es aber gegeben. Ha! Und dann dachte ich halt, von Anfang bis zum Ende hat er den letzten Schuss nicht gehört.
Warum glaubst du, nun kommen die Leute zu dir? Die hoffen sich Reichweite oder?
Ich weiß es nicht. Also ich frage mich heute noch, und Friedrich Küpersbusch, mein Produzent auch, warum kam jetzt Volker Petri? Warum kam die? Wegen Buchpromo? Wollte die was gerade rücken? Also ich weiß bis heute nicht, warum die da war.
Was glaubst du denn, ohne es zu wissen?
Aufmerksamkeit. So wie Harald Glöckler. Ich hätte fast angefangen zu weinen, als der gesagt hat, ich gehe ins Dschungelcamp irgendwie, weil ich war jetzt während der Pandemie, saß ich 3 Monate auf dem Balkon und keiner hat mich beachtet. Echt die Tränen gekullert, weil ich dachte, boah, dein Ernst? Weißt du? Und der kommt jetzt auch zu Schick Römer, da werden wir drüber reden.
Gibt's denn aus der Berliner...
Sonnenallee sind wir schon?
Oh ja.
Sonnenallee, hier habe ich gewohnt. Sonnenallee 94. War eines meiner vielen WG-Zeiten.
Ja, das wäre die Frage gewesen, wann hast du hier gewohnt?
94 oder so.
Und wie war die Sonnenallee so 94?
94, krass. So.
Beschreib
die
mal.
Leute lachen ja immer, ne? Jetzt über Neukölln und so. Und dann wird das immer so romantisiert, so damals in Neukölln. Aber... Das war natürlich scheiße, weil in Neukölln hast du nur gelebt, weil du keine Kohle hattest. Also, hier ist die Firma Roda, siehst du das?
Ja.
Da habe ich mein Praktikum gemacht.
Was ist das für eine Firma?
Das ist Gas-Wasser-Installationsfirma, ist das.
Und wie war das Praktikum?
Die waren begeistert von mir. Also, ich komme ja echt aus einer Zeit, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich bin schon 200 Jahre alt. Ich hatte damals. Wann war das? 91 war ich mit der Schule fertig und ich hatte 2 Möglichkeiten. Also ich hätte Gas-Wasser-Installateur werden können oder Kaufmann im Einzelhandel. Ich habe mich dann für Kaufmann im Einzelhandel entschieden. Aber die hätten mich übernommen.
Aber da hast du dich ja dann auch wieder dagegen entschieden.
Ja. Ja, weil das dann doch nicht meins war. Also so ein vorgegebener Beruf, der jetzt keine großartigen Spielereien irgendwie offen hält. So, also als Kaufmann im Einzelhandel hast du ja eine Vita schon vorgelegt. Da weißt du mit 17 ja schon, was du mit 45 machst, mit 55 und wo du denn endest oder so. Ne? Mit 47 wäre ich jetzt vielleicht Geschäftsführer von Karstadt am Hermannplatz oder so. Oder zumindest Chef-Einkäufer oder so.
Woher kommt dieser, ich sag mal, Drang nach Freiheit oder nach nicht zu wissen, was kommt, sondern immer wieder andere Sachen, immer wieder neue Sachen. Woher kommt das?
Ja, weil Fakt ist, irgendwann liegen wir alle tot in der Kiste. So. Und ich glaube, meine Lebenserwartung ist, was ist das bei mir, 85, 80 vielleicht? Dass ich so denke immer, also ich stelle mir das immer vor, das gibt mir unheimliche Lebensfreude. Ich denke über meinen eigenen Tod nach oder über mein eigenes Sterben. Wenn ich mit 85 kurz vorm Sterben im Bett liege und auf mein Leben zurückgucke, dann möchte ich mit 85 nicht sagen, hättest du mal hier, hättest du mal da, hättest du mal das gemacht, weißt du? Ich möchte so viel wie möglich, also alles, was geht, machen. So, deswegen bin ich ja auch kein Komiker. Also ich bin Komiker, aber ich bin Schauspieler, ich spiele am Theater, ich spiele im Fernsehen, im Kino, ich bin Moderator und so, weißt du? Ich mache Podcasts, habe ich gemacht, ich habe Bücher geschrieben und so. Da sind noch so viele Sachen, die ich machen möchte, die auf meiner Liste sind, wo ich denke, ich möchte nicht meine Zeit verplempern mit jetzt einem Fernsehformat oder so.
Was sind denn die Sachen, die noch auf der Liste sind?
Ich will gerne eine Doku mal machen. Ich weiß nicht über was, aber ich würde gerne Dokumentarfilmer werden.
Also dann auch auf eine humoristische Art und Weise oder dann tatsächlich relativ ernst?
Nee, das habe ich mir, Humor ist ja nicht jetzt immer, also deswegen, das war ja Schick Krömer ist ja nicht immer lustig. Also ich habe auch da nicht die Verpflichtung, immer lustig zu sein. Ich habe mal irgendwann gesagt, Humor muss nicht immer lustig sein. Also ich arbeite da jetzt auch bei Schick Krömer, dass ich mich da aus dem Fenster stürze und dann denke, hoffentlich hat Friedrich unten eine Matratze hingelegt, damit der Aufprall nicht so doll ist. Ne? Aber dass ich dann sage, ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier heute passiert. Ne? Kann sein, dass es lustig wird, kann sein, dass es traurig wird. Im besten Fall beides. Aber ich komme ja nicht vom Witz so, weißt? Ich habe ja keine Witze, die ich erzähle oder kommt man zum Arzt oder dass ich jetzt seit 30 Jahren darüber rede, dass meine Freundin ein bisschen doof ist und daraus jetzt mir mein Imperium geschaffen habe, sondern das ist ja, das ist Situationskomik. So.
Was ist denn deine Basis, würdest du sagen? Also wenn du sagst, ich komme nicht vom Witz.
Naja, vom Witze erzählen. Ne?
Ja, klar, also aber was Horror ist sozusagen ist die mich, Alternative?
Der Horror ist für mich immer, erzähl mal einen Witz. Dann sage ich immer, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht. Ich habe noch nie einen Witz erzählt. Also Anti-Witze vielleicht. Kommt ein Cowboy aus dem Friseur, Pony weg. So, sowas halt. Aber das ist nicht abendfüllend, weißt du? Also ich habe auch keine Schlusspointen. Also ein Sketch, den du aufhörst, muss ja eine Schlusspointe haben. Habe ich gesagt, bräuchte nicht. Ich schreibe ja keine Sketche.
Es hieß mal, du bist der letzte Anarchist im deutschen Fernsehen.
Ja, wer hat das geschrieben?
Die Weiß.
Wer ist denn Weiß?
Das ist dieses
Ach so,
Online-Magazin.
Ich dachte, die Weiß, Frau Weiß.
Nee, nicht Frau Weiß, sondern V-I-C-E. Die Weiß.
Die Weiß. Naja, Grüße, danke.
Kannst du dich damit identifizieren? Ist das ein Kompliment?
Ja, Anarchie ist schon.
Liebe Fahrgäste,
liebe
ÖPNV gilt die 3G-Regel.
Ja, haben wir.
Tragen Sie eine FFP2-Maske. Vielen Dank.
Die sind so freundlich geworden, die Ansagen.
Danke dir.
The 3G-Rule applies on trains. Wearing an FFP2-Mask is mandatory.
Nächste Station, Ostkreuz.
Ostkreuz. Wir sind bald da wieder.
Mhm. Wir müssen jetzt beeilen. Was wolltest du noch unbedingt sagen?
Nee, was war die Frage? Ach so, Anarchie. Ja, finde ich toll. Also ich habe früher schon immer gesagt, ich möchte nur das machen, was mir Spaß macht. So. Heutzutage muss ich das erklären, weil sonst die Leute denken, ich will nur mit einer Sektflöte voll mit Champagner über den Kudamm laufen und will nur auf der schönen Seite des Lebens stehen. Aber ich habe früher schon gesagt, ich stürze mich ins Verderben, breche meine Lehre ab, weil mir das keinen Spaß macht. Ich möchte machen, was mir Spaß macht. Also ich stehe jetzt jeden Tag auf und sage, hurra, ich kann das jetzt machen. So, ne? Ich werde dann auch mal manchmal gefragt, wie lange wollen Sie das noch machen? Und dann denke ich, naja, bis ich tot in eine Kiste falle. Also wann willst du aufhören, Schokolade zu essen? Weißt du, gibt es da eine Deadline?
Was würdest du jetzt mit das bezeichnen? Also einfach Kunst machen? Oder?
Ja, das, was ich jetzt mache. Ja. Also dass ich mich auf so einen Kinderspielplatz für Erwachsene begebe und einfach sage, da habe ich jetzt Bock drauf. So, ne?
Du hast in Zeitmagazin mal geschrieben, dass du alles zerstörst, was du dir aufgebaut hast, um dich dann wieder selbst zu erneuern.
Ja.
Wann ist die, das ist jetzt auch wieder so eine Wannfrage, aber wann ist die Zeit, Kurt Krömer mit Schick Krömer zu zerstören? Oder hat das noch seine
also,
Laufzeit?
Also wenn man in die Vergangenheit guckt, mache ich alles immer 5 Jahre und dann höre ich auf. Also ist ganz komisch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich wie so eine Schlange häute. Das, weißt du, eine Schlange häutet sich und dann ist die Schlange noch, die ist ja noch die gleiche wie vorher. Die hat nur die gleiche Form, sieht noch genauso aus, aber die legt irgendwas ab und dann kommt was Neues. Und ich würde mal sagen, ja, 5 Jahre. Ich weiß ja nicht, wie lange ich das jetzt mache, 3 Jahre oder so.
Das heißt, es werden noch wahrscheinlich so
Wenn man
zwei
so,
Staffeln.
Wenn man so das Gefühl, also wenn ich so das Gefühl habe, künstlerisch, jetzt drücke ich einfach auf den Knopf und dann funktioniert das alles automatisch, weißt du? Mhm. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt den und den Gast und jetzt redet der nicht, dann stelle ich die Frage und so. Also sobald die Sicherheit kommt, weißt du, dass man eigentlich weiß, jetzt könnte ich das 20 Jahre so weitermachen, das funktioniert einfach von alleine, ohne irgendwie Angst zu haben, ohne Druck zu haben. Und das gefällt mir mal nicht, weil ich ja kein Beamter bin. Ich möchte ja nicht fest angestellt sein. Irgendwie. Ich möchte diese Sicherheit nicht haben. Also Unsicherheit ist für mich besser.
Hast du gerade aus der Berliner Blase noch so Wunschgäste auf deinem Zettelchen, die vielleicht noch
Berliner
kommen könnten? Ja, wir sind ja jetzt hier in Berlin.
Naja, die können ja auch gerne von außerhalb kommen. Ich hätte gerne Angela Merkel jetzt mal im Gespräch.
Was würdest du Angela Merkel als erstes fragen?
Naja, wie ist das jetzt? Also, wie gestaltest du deinen Tag? Ich stelle mir das krass vor, wenn du irgendwie die bekannteste Frau der Welt bist, irgendwie als Bundeskanzlerin, jeden Tag irgendwie einen 16-, 18-Stunden-Tag hast und dann bist du auf einmal auf Null. Du stehst auf. Ich nehme mal an, dass sie immer noch, ich weiß nicht, wann sie aufgestanden ist damals, aber sagen sie mal, immer um 6, wird die heute noch um 6 aufstehen. Und was macht die denn? Hat die jetzt 15 Hobbys oder sagt die sich einfach, nö, jetzt frühstücke ich hier 3 Stunden?
Also ich kann mir nicht vorstellen bei dieser ganzen Situation gerade, dass sie gemütlich frühstückt. Ich glaube, die hat schon, ich glaube, die lebt das noch mit.
Ja?
Weiß ja, ich das, nicht. Also ich kenne Angela Merkel nicht. Das ist eine völlige Hypothese.
Politisch interessiert bleibt, glaube ich auch. Also dass die immer zu jeder Stunde weiß, was in der Welt vor sich geht, das glaube ich auch. Aber das ist ja so dieses Rentending, ne? Was ich nicht haben werde. Also ich arbeite jetzt nicht bis 65 und dann höre ich auf. Also warum? Macht ja Spaß. So, ne?
Also du arbeitest bis zum Umfallen. Haben ja. Wir schon so
ich glaube,
geklärt.
Dass ich mit dem Alter dann weniger machen werde, ausgewähltere Sachen oder dass ich sage, dieses Jahr mache ich nur Bühne, nächstes Jahr mache ich nur Fernsehen oder so.
Hast du denn bei deiner ganzen Zeit, die du sozusagen mit anderen Dingen verplanst, ist da noch genug Family-Zeit und auch Zeit für dich selbst?
Ja, also zuerst kommt ja die Familie so, ne? Und dann kommt die Arbeit. Oder nee, ich würde sagen, erst kommt die Familie, dann kommt Icke und dann kommt die Arbeit. Ich mache eigentlich, glaube ich, wenig Sachen. Und wenn ich was mache, dann finden die Sachen alle in Berlin statt. So. Ich habe jetzt den nächsten Dreh, der findet in Brandenburg statt und weiter fahre ich nicht weg. Also ich fahre jetzt nicht 3 Wochen nach München, weil ich da drehe. Dann würde ich sagen, nee, mache ich nicht. Wenn ich auf Tournee fahre, fahre ich 5 Tage im Monat auf Tour. Also ich bin dann 25 Tage zu Hause und 5 Tage auf Tour. So, ne? Also ich bin nie irgendwie weg, physisch nicht da. So, sondern auch heute bin ich zum Abendbrot dann wieder zu Hause. Heute ist ein langer Tag. So, ne? Oftmals bin ich dann nachmittags zu Hause, dass ich noch einkaufen gehen kann, dass ich kochen kann und so. Und ich entscheide auch so. Also ich sage viele Sachen ab, wo ich sage, nee, lässt sich jetzt nicht verbinden. So. Ich arbeite nicht, also wenn es geht, Tour schon, aber jetzt so, ich würde jetzt nicht Samstag, Sonntags drehen oder so. Ich würde meine Schill-Krömer-Aufzeichnung auch nicht auf den Samstag legen, weil ich dann sage, nee, das Wochenende geht nicht. Können wir nicht machen.
Gibt es so Routinen, die ihr habt? Also wir zum Beispiel zu Hause, wir frühstücken immer zusammen. So, das ist so unser Ding irgendwie.
Da spreche ich nicht drüber, weil das
okay.
Ist privat. Dann.
Okay.
Da ist dann.
Ja. Wir sind jetzt an der Station Landsberger Allee.
Hier gehe ich immer einkaufen. Das ist jetzt keine Werbung.
Also, Kutschis?
Das hast du jetzt gesagt. Naja, das sind doch die einzigen Läden, die du hast in der S-Bahn.
Ehrlich gesagt war ich da, glaube ich, noch nie.
Aber das ist doch der Einzige. Wenn du jetzt aussteigst, du hast nur diese Läden.
Nee, du hast auch ganz oft Krobak und die haben ja, also sehr jetzt, gute Cookies.
Wo wir eingestiegen sind, Gesundbrunnen, was für mich wirklich also Hauptumsteigeplatz ist. Und wie wird das ausgesprochen?
Ich habe keine Ahnung, ich habe Gucci's gesagt, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird.
Ich sage mal, ich gehe zu Gucci, weil das sieht so ähnlich aus. Ich kaufe nur bei Gucci, sag ich
dann. Und was kaufst
immer.
Du bei Gucci dann immer so?
Also jetzt momentan immer so... Vielleicht mal eine Mate und dann Croissants. Also alles, was süß ist und ungesund.
Mhm.
Ich habe gerade eine sehr ungesunde Phase. Ich habe jetzt auch, ich glaube, 12 Kilo so zugenommen. Aber denke mir, das ist auch schön. Ich feiere das.
Was ist deine Lieblingssüßigkeit?
Diese Kinder Bueno.
Ja, gute Wahl.
Ja, obwohl ich jetzt aufpasse und ich merke, dass ich älter werde, dass einige Sachen sind mir zu süß auf einmal.
Kenne ich nicht.
Kinder Country zum Beispiel ist mir zu süß. Das hatte ich früher nicht. Also ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwann dann nur noch Zartbitter essen kann. Ich finde das immer fürchterlich, wenn so alte Omas dann Zartbitter essen, weil sie sagen, das andere ist mir zu süß. Da würde mir was fehlen.
Du hast vorhin, bevor wir eingestiegen sind, gesagt, dass du immer mit der Bahn fährst, richtig?
Ja, seit 35 Jahren. Und das glaubt mir aber keiner.
Warum?
Weiß ich nicht. Also ich habe zum Beispiel nie einen Führerschein gemacht. Ich könnte jetzt tagtäglich mit der Taxi fahren vielleicht, aber ich denke dann erstmal, warum? Warum so teuer? Also es ist ja teuer geworden auch. Und du siehst ja hier mit der S-Bahn, U-Bahn kann ich ja gut fahren. Ich werde ja hier nicht angemacht oder so.
Hast du eine Lieblingsstrecke?
Also was ich sehr schön finde, mein Zahnarzt, der ist umgezogen jetzt. Und jetzt muss ich immer zum Rüdesheimer Platz. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Da diese Richtung Krumme Lanke runter. Die Bahnhöfe sind auch so schön. Färbeliner Platz, Heidelberger Platz, ist eine ganz andere Welt.
Das ist so die klassische FU-Strecke, wenn man da runterfährt.
Ja, Färbeliner Platz ist auch schön. Ich weiß nicht, ob die noch diese surrealistischen Sachen da haben, diese komischen Bänke da, die so UFO-mäßig sind.
Wenn du heute einen Ort in Berlin beschreiben müsstest, an dem du dich am ehesten zu Hause fühlst, ist das immer noch der Wedding?
Ja, das ist... Wedding ist mehr so melancholisch. So, da bin ich aus melancholischen Gründen. Ich bin sehr gerne in Neukölln noch. Also ich bin bestimmt dreimal in der Woche in Neukölln. Kreuzberg auch so, Kotti da. In der Reichenberger Straße esse ich immer Köfte zum Beispiel.
Und das ist gegenüber. Dann sozusagen der Gegenpart zum Melancholischen, das Euphorische? Oder?
Ja, das ist auch, also da ist auch so, da wäre ich auch melancholisch. Da fühle ich mich irgendwie wohl. Und merke aber zeitgleich auch, dass ich da nicht mehr reinpasse. Also, dass das irgendwie vorbei ist. Wenn ich da so junge People sehe, irgendwie 18-Jährige, morgens um 12, mittags um 12, die mit einem Sternburg-Pilz auf mich zukommen, dann denke ich so, also, kenne ich von früher noch, aber ich würde die jetzt nicht ansprechen und fragen, wollen wir eine Gang gründen oder so. Oder kann ich hier mit meiner Apfelsaftschorle mich auch hier mit euch jetzt in Girly setzen oder so. Dann merke ich so, die Zeit ist halt, das ist vorbei.
Wo passt denn du hin?
Wo ich hinpasse? Mhm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Willst du irgendwo überhaupt hinpassen?
Nö. Also ich werde mal gefragt, so, wo ist jetzt am schönsten in Berlin oder wo willst du jetzt wohnen, in welchem Bezirk? Und dann sage ich immer, ist doch scheißegal. Also ich bin ja in Berlin. Ich kann ja wohnen, wo ich will. Ich bin ja dann trotzdem in Berlin. Weißt du, Charlottenburg ist ja jetzt nicht das bessere Berlin als Kreuzberg oder so. Das ist ja jetzt ist ja scheißegal. Wenn ich jetzt Bock habe, nach Neukölln zu fahren, fahre ich nach Neukölln. Das ist ja keine Tagesreise. Weißt du? Also ist auch so ein bisschen provinziell immer in Berlin, ne? Dass wir leben immer alle unser ganzes Leben in einem Bezirk. Ich weiß nicht, als ich im Wedding war, habe ich einen Taxifahrer gehabt. Der hat mir erzählt, dass er im Wedding wohnt, in der Seestraße. Und dann habe ich gesagt, ich habe früher Gesundbrunn gelebt. Und das sind zwei verschiedene Welten. Also das sind mit der U-Bahn zwei Stationen. Vier mit Umsteigen. Oslo Richtung Rathaus Steglitz und dann Leopoldplatz U9. Aussteigen. Da waren wir da immer am Karstadt Leopoldplatz. Ne? Dann habe ich so gesagt, das sind für uns verschiedene Welten gewesen. Man war nicht in der Seestraße. Nur wenn man was von Karstadt brauchte. Und ansonsten lebt der Berliner immer in seinem Carré. Gibt ja heute auch noch Leute, die nach über 30 Jahren sagen, ich fahre doch nicht in den Osten oder so. Die waren noch nie in Ost-Berlin. Schade, traurig, aber brauchen sie auch nicht, weil jeder Bezirk hat ja immer alles. Deswegen heißt das ja auch Reiningdorf, Wilmersdorf. Das waren ja früher alle Dörfer. Das gehört ja nicht dazu. Und ich glaube, wann wurde Berlin gegründet? Vor 900 Jahren oder so, wa? Das haben wir immer noch intus. Her. Das haben wir immer noch intus.
Könnte so eine Figur wie Kurt Krömer existieren ohne Berlin oder sind die so eng miteinander verflochten?
Nö, das würde, also das ist ja immer das Ding. Wir können damals aufgetreten irgendwie und dann habe ich halt mit Berliner Dialekt gesprochen. Mhm. Und dann haben die Leute mal gesagt, naja, das kannst du nur in Berlin machen. In Hamburg oder in München verstehen die dich ja nicht. Und das ist so blöd, weil ich spreche ja, wenn jetzt ein Bayer richtig vom Leder ziehen würde, einer vom Dorf, dann hättest du Schwierigkeiten, alles zu verstehen. Aber der Berliner Dialekt ist ja jetzt nicht, der verfremdet ja nicht die Sprache oder so. Deswegen, wenn ich jetzt in München geboren wäre, dann wäre ich jetzt Münchner. Also wäre ich Münchner Original, würde Bayerisch sprechen, hätte eine Lederhose an und würde jetzt irgendwie Entzugserscheinung bekommen, weil ich noch keine Weißwurst hatte.
Kannst du dir das vorstellen? Nein.
Ich finde, die Münchner, also ich mag München sehr so, dann denken die Leute mal, ja, was meinst du denn jetzt, Pelze kaufen auf der Maximilianstraße oder so. Aber ich habe in München, der erste Auftritt, den ich da hatte, wo ich auch dachte, jetzt krieg ich auf die Fresse, der Berliner kommt nach München, war in der Lach- und Schießgesellschaft. Also ich war gleich in der richtigen Szene in München, weil in München gibt es natürlich jetzt nicht nur Pelzträger und Bussi-Bussi und so, sondern es war gleich so die Kabarett-Szene. Hab da gut Fuß gefasst. Also von daher, wenn ich jetzt Münchner wäre, würde ich mich da wohlfühlen und würde halt gegen die Münchner stänkern.
Sind wir jetzt schon Gesundbrunnen?
Ja.
Oh Gott, weil wir haben noch ein Spiel, das haben wir jetzt nicht gespielt, weil wir so schon viel über andere Sachen gesprochen haben. Das heißt, eine
Station...
Kommen
wir denn jetzt zum Zoo? Eigentlich muss ich jetzt zum Zoo jetzt.
Mit der U9?
Doch, wir kommen jetzt zur Beuselstraße. Da kann
wenn
ich
wir
doch
noch
in die
eins
U9.
Weiterfahren.
In die U9 kann ich steigen.
Gut, dann fahren wir eins weiter, okay? Oder bist du... Okay. Dann dieses Spiel.
Ja, das Spiel.
Das
deswegen
so
habe ich ja das nur mitgemacht, weil ich das Spiel spielen will.
Ja, danke. Das heißt, eine Station Entscheidung.
Gibt es das auch auf PlayStation 5, das Spiel?
Nee, nur auf Game Boy Color.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Schade. Hattest du nie einen Game Boy Color?
Nee, ich hatte einen Game Boy da, diese Tetris-Ding. Oder was, ne? War das nicht Tetris?
Tetris war auch ein Spiel.
Ich hatte nur Tetris.
Das ist nie Super Mario.
Nee, ich hatte auch als Kind kein Atari oder so, sondern C64. Die Älteren unter den Zuhörern
werden
wissen, was ich meine.
Oh Gott.
Ich sage auch noch VC20.
Ja,
Volkscomputer.
Jetzt bin ich halt raus.
Das war unterm C64.
Aber das war dann schon was Besonderes, wenn du einen Computer zu Hause hattest, oder?
Ja, das war auch nicht meiner, das war der von meinem Vater. Also ich hatte nie einen eigenen Computer. Ich durfte dann bei meinem Vater damals an den VC20 und konnte Chicken Egg spielen. Das musstest du mit Datasette irgendwie eine Stunde hochladen über so ein Modem. Und meistens hat das dann nicht funktioniert und du musstest das nochmal machen. Also es hat immer eine Stunde gedauert, 2-3 Stunden hat das gedauert.
Und dann konnte man 10 Minuten spielen?
Dann konnte man spielen, ja.
Aber du durftest das oder war da dein Vater streng?
Also nur unter Aufsicht, nur unter
okay.
Aufsicht.
Das heißt, man kann mir das so vorstellen, dass du dann da als kleiner Stöpsel auf dem Stuhl saßt,
der hat
zwei
Sachen,
Stunden gewartet hast.
Der hat dann Sachen halt programmiert, so wie... Also der hat dann 5 Tage am Computer gesessen, sodass er auf einen Knopf drückte und dann immer Arschloch erschien in so einer Endlosschleife. Das musste man ja programmieren. Und ich hab das nie verstanden, warum man da das jetzt macht. Also er hat gesagt, ich programmiere. Deswegen, ich verstehe Computer bis heute nicht. Also ich spiele gerne, sehr gerne, auf PlayStation und so. Aber jetzt, dass ich jetzt was programmiere, weiß ich nicht.
Dein Papa spielt ja, wenn wir jetzt nur ganz kurz über deinen Vater eh schon gesprochen haben, der ist ja auch im Buch, spielt ja eine Rolle, dass die Beziehung, ich sage mal, nicht so ganz so geil war und er ein relativ aggressiver Typ irgendwie
ja.
war. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu fragen, was die richtige Frage ist, ehrlich gesagt. Aber
na, ich kann dir darauf antworten, einfach,
ja.
ohne dass du die Frage ausformulierst.
Okay.
Das war sehr schwierig. Ich habe den sehr gehasst, aber ich habe ihn auch sehr geliebt.
Hm.
Jetzt ist er seit 3 Jahren ungefähr tot und er fehlt mir sehr. Also das ist so, das ist komisch, aber es ist halt mein Vater. Also mein Vater hat mir sicherlich Komik beigebracht, trockene Komik und Anarchie. So. Weißt du, ich habe darunter gelitten, aber ich bin auch dankbar. Ich glaube, das ist ein Verhältnis, was du nur zu einem Vater haben kannst. Weil zu jedem anderen hättest du gesagt, komm, leck mich doch am Arsch. Aber da ist es so... Der fehlt mir.
War der am Ende, am Anfang war er völlig dagegen, was du machst?
Ja, ja.
Also, konnte
klar.
der am Ende stolz sein auf eine Art?
War er, ja, ja. Also er hat das Gott sei Dank noch mitgekriegt. Schon seitdem ich, weiß ich nicht, 25 war, hat er auch mitbekommen. Mit 25 hatte ich schon so 20, 30 Zuschauer. Also das war schon richtig gut. Und das hat er mitbekommen. Ich glaube, es ist so ein Elternding, dass man für seine Kinder nur das Beste möchte. So, weißt du, so, wenn ich jetzt ein Kind hätte, was sagt, ich will jetzt Künstler werden, dann würde ich auch denken, oh, ist so unsicher. Ich will ja nur das Beste für dich. wenn es denn läuft, dann ist natürlich geil. So. Aber man möchte Kinder, glaube ich, davor bewahren, so 20 Jahre lang zu suchen, was könnte ich jetzt machen oder so. Aber im Endeffekt musst du die Kinder machen lassen.
Ja klar, und ich meine, es ist natürlich doppelt schwer wahrscheinlich als Elternteil, wenn du so bodenständige Handwerkssachen ja, irgendwie gelernt hast und dann kommt jemand ums Eck, der
gerne.
Ich plötzlich
hätte
zum mit Worten
gerne. Mein Vater war Tischler, der wollte natürlich auch, dass ich Tischler werde, aber ich habe rebelliert, so wie das jedes Kind macht, auch gerade Sohn, Vater, Ding irgendwie, man möchte nicht werden, hier schönen Gruß an Tonsteine Scherm, ich möchte nicht werden, was mein Alter ist, da hat man rebelliert. Heute denke ich so, ich hätte gerne eine Tischlerlehre gemacht, nicht weil ich jetzt Tischler sein möchte, aber weil ich dann privat noch was anderes machen könnte. Weißt du, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt 3 Wochen Zeit, ich baue mal einen Tisch oder so.
Hast du das denn als Kind mit deinem Papa gemacht
manchmal? Ja. Deswegen bin
also so Bauprojektchen. Da kommt die Liebe zum Baumarkt. Gerade fahren wir am Hellweg vorbei.
Nee, Hellweg ist scheiße.
Okay, aber dann kommt das da ja schon irgendwie auch...
Ich bin handwerklich sehr begabt. So. Also ich kann jetzt keinen Stuhl bauen, leider. Aber ich könnte ein Haus mit ausbauen. So.
Also an dieser Stelle für alle, die mal
die ein Haus bauen wollen, können mich gerne anrufen. Ich bin gerne bereit, weil ich habe sehr viel Zeit. Ich kann die 20.000 Wohnungen kann ich bauen.
Ja, perfekt. Angebot an Berlin. So, jetzt spielen wir aber unser Spiel.
Ja, endlich.
Okay, jetzt mal das Spiel. Endlich. Wir fangen an.
Gibt's was zu gewinnen auch?
Nee.
Kinderbueno oder so?
Einen herzlichen Glückwunsch kannst du gewinnen,
danke.
Wenn du alle Fragen
jetzt
beantwortest.
Jetzt müsste ich aussteigen.
Jetzt?
Nee, na jetzt.
Westhafen.
Mach mal.
Wir können auch hier aussteigen und dann machen wir es draußen
ja,
zu Ende.
Weil ist doch jetzt Westhafen U9, oder?
Wollt
ja, du? Da steht's
ja?
Doch.
Okay, gut. Ja, wir sind hier Berliner, ey. So.
Fahren alle so weit oder sind doch welche streng und sagen, nein, ich höre jetzt auf?
Unterschiedlich.
Moin, danke. Hast du ein Geschenk bei? Ich habe mir eben eine Münze geschenkt bekommen. Der hat gesagt, ich liebe sie, kennen Sie aus dem Fernsehen? Dann hast du 2 Euro oder was?
Geht so.
Was kannst du mir schenken?
Eine Batterie.
Eine Batterie,
oh, eine Batterie
nehme ich.
Jetzt werden die großen Geschenke hier ausgegeben.
Gib mir die Batterie. Das ist geil. Von Edeka. Die habe ich, die brauche ich für meine Waage.
Ja.
Genau die. Genau. Die ist gut. Das ist ein gutes Geschenk. Also, danke euch. Schönen Tag noch. Die Batterie brauche ich für meine Waage.
Wenn sie noch geht,
wenn
das weiß ich
jetzt
natürlich
nicht. Wenn
die leer
ist, dann krieg ich aber einen Anfall.
So, in der Sonne.
Haben wir das alle drauf, dass die Leute mich beschenken, dass die Berliner beschenken mich?
Möchtest du dich nochmal bei Berlin bedanken, großzügig?
Nee, ich werde jetzt mal einen rauchen, weil das ist immer das Geile, das sieht man im Podcast ja nicht.
Vielleicht riecht man es durch die Mikrofone durch, wer weiß es.
So, dann machen wir jetzt das Spiel.
Eine Station, Entscheidungen.
Bereit?
Ja.
Kippe oder Cola Light?
Na, das ist ja blöd. Ich würde eher sagen Kippe, weil ich ja abhängig bin. Ich bin ja süchtig.
Berliner oder Pfannkuchen?
Das habe ich jetzt vorgestern gehabt, dass ich mich gefragt habe, wie heißt denn das nochmal? Warte mal.
Halt mal so dein Mikro.
Das habe ich jetzt letztens gehabt, dass ich das gefragt worden bin. Und dann sagen wir Pfannkuchen, wa?
Wir aber heißt hier es, in Berlin
heißt
sagen
es Pfand. Also heißt es
nicht
Pfand wäre besser. Nee.
Pfann,
ja, aber Pfand wäre besser, weil dann könnte man unterscheiden zwischen Pfannekuchen, weil eigentlich ist es Pfannekuchen und Pfannekuchen ist ein Eierkuchen.
Vielleicht kannst du mal bei Duden anrufen.
Damit ich jetzt nicht der Stadt verwiesen werde, muss ich natürlich sagen Pfannkuchen.
Okay.
Aber eigentlich ist ein Pfannkuchen Eierkuchen.
Vielleicht klären wir das nochmal in der nächsten Folge. Hawaii-Hemd oder Pizza Hawaii?
Hawaii-Hemd, wenn es mir passt.
Berlin Tag oder Nacht?
Das sind alles schwierige Fragen, weil ich bin ja alleinerziehend. Das heißt, ich muss ja Tag sagen. Aber eigentlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind alle, bin ich Nachtmensch, dann schwöre ich dir.
Teddy oder Hase?
Hase.
Markus Lanz oder Thomas Gottschalk?
Pest und Cholera. Pest würde ich sagen. Finde ich sympathischer. Gottschalk.
Haus besitzen oder Haus besetzen?
Tja, ist das scheiße. Naja, besitzen natürlich. Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, besetzen. Habe ich immer gespielt in der Super Molly in Friedrichshain. Gibt es das noch?
Weiß ich nicht.
Könntest du mal vorbeischauen?
Jetzt vorbeischauen. Bin ich in dem Alltag. Wenn jetzt mein Haus besetzt wird, dann rufe ich auch die Polizei an. Da habe ich ja damals gegen demonstriert. Heute ist es wichtig. Genauso wie Ärzte.
Dafür oder dagegen?
Dagegen erstmal.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Allein oder unter Menschen?
Alleine.
Michael Müller oder Müllermilch?
Michael Müller, weil Müller ist ja... Bäh.
Franziska Giffey oder Raad Saleh?
Also nach der Aktion Raad Saleh.
Zuhören oder verhören?
Verhören finde ich besser.
Laut oder leise?
Leise.
Digital oder analog?
Digital.
Bühne oder Bildschirm?
Bühne.
RBB.
Ganz klar Bühne. Ich bin ja Bühnenkünstler. Alles, was ich außerhalb der Bühne mache, ist Hobby. Aber eigentlich bin ich Bühnenkünstler, hauptberuflich.
RBB oder RTL?
RTL.
Scheinbar oder Wuhlheide?
Scheinbar.
Und letzte Frage, Zukunft oder Vergangenheit?
Zukunft.
Warum?
Weil der Teig in der Klinik gelernt. So, der Depressive ist immer unterwegs in der Vergangenheit und die Vergangenheit war scheiße. Die Zukunft wird scheiße werden. So, das ist so ein typisches Depressiven-Ding. Und die Vergangenheit, ich kann nichts verändern. Ich kann zurückblicken, aber was ich richtig leben kann, wird die Zukunft sein.
Okay, dann stelle ich dir noch eine letzte Frage.
Ja.
Und zwar würde mich interessieren, ob du mittlerweile noch mal in Rom warst.
In Rom, ja, ich war in Rom.
Das zweite Mal?
Das zweite Mal und habe mich wieder, also das war wichtig für mich, war, wer das Buch gelesen hat, der wird wissen, warum. Für mich war das wichtig, mich zu entschuldigen, auch bei Rom, weil ich mich sehr hässlich geäußert habe oder sehr hässlich im depressiven Zustand über diese Stadt gedacht habe. So. Für mich war das ganz grauenvoll. 2020 im Januar hatte ich in Rom, glaube ich, meinen ersten richtig krassen depressiven Schub. Also so, wo du auf einmal 5 Tage am Stück denkst, was ist denn jetzt los?
Und das zweite Mal warst du dann mit deinem Kumpel noch da oder allein? Oder?
Alleine war ich. Alleine.
Und konntest es genießen?
Es war wirklich krass. Also es ist wirklich krass, wenn du Depressionen hast und wenn sich die alte, dicke, fette Hexe, die nach Scheiße stinkt, sich dir auf die Brust setzt und dich bewegungsunfähig macht und dir auch immer einflüstert, dass alles Scheiße ist, ist das so krass, wenn dieser Schleier weg ist. Also ich war quasi in einem ganz anderen Rom.
Gab es einen Ort, den du so am meisten gefeiert hast?
Plaza de Popolo heißt der. Das ist der Platz, da war in der Nähe das Hotel. Und ich brauche immer, weil ich keinen Orientierungssinn habe, brauche ich immer Plätze, die groß sind, dass ich mich an denen orientieren kann. Und da war es schön. Da geht es dann auch zum Park hoch. Da musst du so ein bisschen latschen irgendwie. Und da saß ich dann irgendwie auf der Wiese und habe mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ist doch so, wa?
Ja.
Warum immer mit Hass enden?
Sonne.
Sonne.
In diesem Sinne, heute ist, ja, das kann man so sagen, heute ist offiziell auch Frühlingsanfang, zumindest der meteorologische.
Ja, so? Welcher Tag ist heute?
Der 1. März.
Nee, ist
doch.
Das so?
Ja, heute ist der
1. März. Zeichnen wir nicht auf?
Bitte?
Zeichnen wir nicht auf für?
Wir zeichnen, ja, aber wir sind ja ehrlich zu den Zuhörerinnen und Hörern. Ja, wir zeichnen auf für.
Aber ist heute Frühlingsanfang?
Heute, ja.
Am 1. März?
Ja, der meteorologische, der kalendarische ist
der
am
Maya-Kalender,
20.
Oder was? Ach so, nee, schön, ja, freut mich.
Ja,
und wann
insofern
wird das jetzt ausgestrahlt?
Am 10.
Im Winter denn?
Ja, im Winter 2025. Mal gucken, ob es dann historisch geworden ist, die Folge.
Vielleicht, wenn interessantere Gäste kommen, dann schieben wir das vor.
In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, danke, mir auch.
An dieser Stelle dann tschüss an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Falls ihr noch Geschenke habt,
ja,
schickt sie per Post. Sie sind immer herzlich willkommen.
Das ist das erste Mal heute, dass ich von den Berlinern beschenkt werde. Ich finde das gut. Das sollte sich durchsetzen. Sprecht mich ruhig an, aber denkt an Geschenke. Macht's gut, Nachbarn.
Tschüss, tschüss.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.